Red Light. Bitte ruhig. Ruhe vor der Aufnahme. Aloha Kalle. Heute wieder mal eine Sonderepisode und zwar zum Thema Coaching. Denn unser Micha hat festgelegt, unser Podcast braucht einen Coach und ein Coaching. Deswegen meine erste Telefonnummer im Adressbuch gilt Marcel Obersteller. Herzlichen Gruß in den anderen Teil Berlins. Nun bist du hier bei uns und wir sitzen an einem Tisch und reden über Coaching. Marcel, danke, dass du hier bist.
Ja, aloha.
So, warum über Coaching? Und zwar, gestolpert sind wir über das Thema Saisonpause, denn ich habe festgestellt, die 2-3 Kilo Winter sind bereits da und ich habe das Rennrad tatsächlich doch einige Zeit in der Ecke stehen lassen, Staubschicht ist drauf, Badehose finde ich zurzeit nicht, es ist Zeit wieder ins Training einzusteigen, aber Blick zu den Profis sagt komplettes Gegenteil, die haben gar nicht erst aufgehört, was ist da los?
Ja, ich glaube, da müsste man mal analysieren, von welchen Profis du sprichst. Also grundsätzlich ist es ja so, die sind schon so hoch trainiert, dass die körperlich gar keine Pause mehr brauchen. Man unterscheidet ja so ein bisschen zwischen, braucht der Körper eine Pause oder braucht der Kopf eine Pause? Also wer von den Zuhörern schon mal eine Langdistanz gemacht hat, der weiß, naja, eine Woche später kann man zwar wieder laufen, aber so richtig Lust hat man dazu nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss immer beides betrachten. Natürlich kann ein Profi, so wie ein Sanders, der kann jede Woche einen 70-3 machen, rein körperlich gesehen. Wenn der das vom Kopf her gut verkraften kann und sich immer wieder, ich sage jetzt mal, sich jede Woche in die Fresse hauen kann, dann kann er das gern machen. Aber so funktionieren die meisten Sportler nicht. Also ein Frodeno, der hat selber gesagt, naja, er hat so 2-3 Schüsse im Jahr und für die er sich vorbereiten kann. Und den Rest, da muss er sich erstmal wieder sammeln und motivieren. Und ich glaube, da ist der große Unterschied. Jetzt, wenn man es rein trainingswissenschaftlich betrachtet. Aber ich glaube, warum die Profis jetzt schon wieder eine Langdistanz machen, so direkt nach Hawaii, ist, glaube ich, zum Beispiel bei dem Angert, würde ich mal vermuten, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, nur dass er bei uns beim Fitting war, der ist natürlich schlau. Der weiß ganz genau, naja, wenn ich eine frühe Quali habe, dann kann ich mich die ganze Saison auf die PTO konzentrieren, weil da liegt das Geld.
Ja. Genau, das ist jetzt hast du gleich mal drei Themen aufgemacht. Also ich gehe nochmal ein Stück zurück. Saisonpause für den Age-Grouper ist natürlich auch so eine Art Abschluss, letzter Triathlon, Material in die Ecke schmeißen, Haken dran, Erfolg genießen. Da stellt sich ja auch so ein bisschen laissez-faire ein, kommt ja automatisch. Kann sich der Profi aber überhaupt nicht leisten. Ich sehe das ja bei Kalle, wir talken ja wöchentlich. Und der ist natürlich immer im Fokus, nächstes Rennen, nächstes Rennen, nächstes Rennen. Der lässt es überhaupt gar nicht zu, dass da so eine Art Pause entsteht. Also er weiß natürlich, er muss auch mal regenerieren, aber da reden wir über eine Woche, vielleicht über zwei, reine physiologische Regeneration, aber mental ist er schon auf dem nächsten Wettkampf. Und das ist genau das, eigentlich der Hauptunterschied. Mich als Age-Grouper stresst ja kein Terminkalender. Ich habe ja meine nächsten Wettkämpfe geplant, vielleicht im Mai, Juni, Juli, ja, und nicht am 6. Dezember oder so, oder wann Bahrain ist, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall Anfang Dezember geht es ja da schon weiter. Bleiben wir mal bei deinem Florian Angert-Beispiel, finde ich ganz spannend. Die frühe Quali, da war es jetzt gerade hängen geblieben. Kann ich als taktischen Grund natürlich verstehen, weil da hast du dann ein ganzes Fenster offen. Also ein Jahr ist es ja nicht, aber bis Oktober wieder, es ist ja schon 10-11 Monate. Da hast du natürlich freie Planung, wenn du jetzt das Ding wieder eintütest. Ja, das musst du aber natürlich irgendwie hinkriegen.
Ja, na klar. Aber man sieht ja auch, dass die frühen Qualis, also das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber die sind ja nie all out. Also die machen dann irgendwie einen Ironman in Kotsume oder Arizona oder in China oder sonst wo und die machen den zwar sensationell gut, aber jetzt auch nicht so, dass es da nochmal um eine Minute geht. Ja, und bei den Profis, die können halt auch nur 3-4 Langdistanzen im Jahr machen und die PTO-Tour, das sind gar keine Langdistanzen. Da können die wahrscheinlich 6, 7, 8 GTO-Rennen machen.
Ja, wenn es so viele gibt, ne? Also aktuell ist, wo ich die Planung, dass vielleicht 5 geben soll, inklusive Collins Cup. Aber das, was du ansprichst, ist natürlich dieses 100-Kilometer-Format. 2 Kilometer schwimmen, 80 Radfahren, 18 laufen. Ja, davon kann man sich als Profi sicherlich zwischendrin eine Handvoll stecken, ne? Und da sitzt aktuell ein bisschen Preisgeld.
Genau. Und ein Angert und Co., die wissen natürlich, naja, wenn Blumenfeld und Eden wieder auf die Kurzstrecke gehen, was sie ja angekündigt haben, dann fehlen die schon mal bei den Rennen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man als Profi, der bei einem PTO-Rennen Top 10 schon mal gemacht hat, jetzt relativ gut auch Top 5 machen kann, weil die Kurzstreckler wieder zurück in den Olympiazyklus gehen, die ist schon relativ hoch und natürlich auch lukrativ und interessant.
Alright, somit klar, warum der Profi das versucht. Ja, das war ja auch schon früher so. Das gab es eigentlich schon, soweit ich mich an Triathlon Langdistanz zurückerinnern kann, dass nach Hawaii relativ bald meistens die nicht gewonnen haben, schnell nochmal irgendwo die Form auf die Straße geschmissen haben. Weil wahrscheinlich ist ja das Ausdauerniveau auch 3, 4, 5 Wochen später noch hoch. Man muss ein bisschen regenerieren, logisch, nochmal sich neu zuspitzen auf einen neuen Wettkampfhöhepunkt. Und dann nehmen die das noch mit für die Planungssicherheit. Soweit klar. Aber das ist ja für uns als den geneigten Age-Grupper jetzt nicht das Modell der Wahl, sondern wir machen es ja eher klassisch. Eine Saisonpause, wo man mal so ein bisschen alle 5 gerade sein lässt und nicht nach Plan trainiert. Und dann kommt irgendwann ein selbstgesetztes Datum, ob nun Anfang November oder Anfang Dezember, manche fangen erst am 1. Januar an, völlig egal. Und da heißt es dann so, ab jetzt geht die neue Saison los, wir beginnen uns vorzubereiten. Dann wird der Trainingsplan geladen in Trainingspeaks idealerweise und dann geht's los. Aber so mancher hat schon festgestellt, so einfach ist es nicht. Ne? Weil Trainingsplan laden ist ja nur die halbe Miete. Jetzt kommen wir zum Thema Coaching. Und ich habe jahrelang mich selbst so ein bisschen gecoacht, aber das führt einen natürlich auch irgendwo an Grenzen. Und der Micha sagt, der Podcast braucht Coaching, genauso wie jeder Age-Grupper. Was ist Coaching für dich? In einem Satz.
In einem
Satz? In 2, in 3. Aber kurz.
Aber ich kann viele Kommas benutzen.
Kannst du.
Okay. Ich glaube, Coaching ist eher so ein Überbegriff für Begleiten. Ja. Der Coach weiß wahnsinnig viel über seine Athleten, ja, wie es denen geht, wie es um die Familie steht, ob die Katze krank ist oder ja, ob auf Arbeit gerade Stress ist. Und der kann es als neutrale Person immer noch mal ein bisschen anders deuten und auch beurteilen. Und ich glaube, da fängt Coaching an. Coaching ist meiner Meinung nach nicht, ich lade dir einen Trainingsplan hoch. Das, wenn man ganz ehrlich ist, da ist die Wissenschaft ausgereizt. Ja? Also wir sind momentan im Triathlon an so einem Punkt, wo wir alle genau wissen, okay, man muss die VO2 Max steigern, dann muss man ökonomisieren an der Schwellenleistung, ja, den Stoffwechsel, dann geht man in die wettkampfspezifische Ausdauer und dann kommt Tag X und der Wettkampf und die Hausaufgaben werden abgerufen. Das ist relativ einfach, das kann man einfach zurückrechnen und eigentlich jeder große Trainer oder Trainerfirma arbeitet mittlerweile mit vorgeschriebenen Trainingsplänen. Ja, die werden dann geladen, speziell natürlich für den einzelnen Athleten dann in den Wochen geschoben und angepasst, aber von der Idee her wissen wir alle, was zu tun ist.
Das ist ja auch genau das Ding. Es ist ja alles online verfügbar. Du kannst dir einen Haufen Videos angucken. Du kannst dir Podcasts anhören von Coaches, die auch erfolgreich sind, nachweislich. Also How ist im Prinzip, das Know-how ist im Prinzip transparent im Internet verfügbar,
genau.
Wer möchte.
Genau, ja, aber und genau das ist ja auch das Problem.
Ja.
dass es so transparent ist und so verfügbar ist, aber wenig erklärt wird für den Breitensportler. Der Breitensportler liest jetzt, ja, Kienle ist dann irgendwie nochmal schneller geworden, weil er Sprungläufe gemacht hat. Und der eine macht Treppenläufe und der dritte macht Sandläufe und der vierte
Seilspringen. Absoluter, genau. Klassiker, ja. War vor 1, 2 Jahren das absolute Geheimrezept.
Ja, oder ja. Rollerfahren.
Ich habe also mir
ganz lange war ja in den ganzen Stützpunkten hieß es, ja, geh mal Roller fahren.
Ja. Und so richtig Tretroller,
ja? Ja, um den Abdruck zu schulen. Ja. Hatte natürlich, und dann sage ich immer, ja, natürlich, alles hat seine Berechtigung und jeder ist alles gut, aber ihr müsst doch genau wissen, wann ihr das macht. Ihr könnt doch im Sommer nicht Sandläufe machen, nur weil ihr zufällig am Strand seid.
Ich muss dir jetzt sagen, dass ich deutscher Vizemeister im Tretrollerfahren von dem Jahre 2006 bin. Das wusstest du nicht. Ne? Du guckst doch entsprechend verstört. Aber Tretroller ist hier bei den Sportmachern ein alter Hut. Aber geiles Instrument, ganz ehrlich. Haben wir früher etwas öfter benutzt.
Aber hoffentlich im Wechsel. Also rechte Fuß, linke Fuß.
Immer im Wechsel. Ja. Vier links, vier rechts und so weiter. Bis zum Schluss. Schule. Ja, na hallo, wir haben noch richtig Profigerät. Ja, also mit einem 28 Zoll Vorderrad, Rennradbreite, ne? Für die Aerodynamik. Hinten war noch nicht ganz ausgereizt, da hätten wir noch mehr machen können.
Aber ihr nickt beide, die Geschichte ist wirklich wahr.
Die Geschichte ist wirklich wahr. 2006 wurde die deutsche Tretrollermeisterschaft in Bad Schlema ausgeführt. Wir waren im Orga-Team und da halt nicht so viele Teilnehmer dabei waren, sind wir selber mitgefahren. Und du siehst, das Niveau der deutschen Tretrollermeisterschaft war enorm.
Genau.
Ja, okay, alles klar. Also aber es gibt.
Genau, lass uns dazu zurückkommen.
Es gibt sau viele Ideen, sau viele Empfehlungen. Jeder weiß es irgendwie besser und hat den kleinen Geheimimpuls, der es dann am Ende richten soll. Mach mal das, mach mal das, mach mal das. Jetzt hat man oftmals das Phänomen, man ist experimentierfreudig, man macht den ganzen Hype mit und am Ende geht es aber im Training nicht voran. Das ist das Problem. Leistung stagniert, man hat keinen so einen richtigen... Ach, die Entwicklung ist halt nicht da. Jetzt ist dann...
Genau.
Die Frage, da kommt der Coaching dann ins Spiel, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du musst das alles managen.
Ja, und ich würde da mal die steile These in den Raum schmeißen, dass es wahrscheinlich, oder wir können mal darüber sprechen, was ist der bessere Trainer? Der Wissenschaftler oder der Pädagoge? Es gibt ja immer so eine klassische Diskussion, ja, ist der... Mit welchem Trainer arbeite ich lieber zusammen? Jemand, der pädagogisch arbeitet oder jemand, der rein wissenschaftlich arbeitet? Ne? Das war ja auch.
Zahlen, Daten, Fakten sind immer so mein Ding.
Genau. Ich bin eher der Freund davon zu sagen, naja, die Wissenschaft, natürlich, man braucht einen wissenschaftlichen Hintergrund und Erfahrung, aber eigentlich ist Coaching eher ein pädagogischer Part. Ich kann es dir auch begründen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, wo du sagen würdest, als reiner Wissenschaftsfreund,
ja.
Ich hätte so und so gehandelt und
okay.
Ich sage dir dann, nee, ich hätte es genau anders gemacht und ich begründe dir auch warum. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen transparenter, was ich meine.
Dann erzähl mal die Geschichte. Ich bin gespannt.
Okay, dann müssen wir ein bisschen ausholen. Also, das Phänomen im Kurzstrecken-Triathlon ist ja, dass es gibt in Deutschland mehrere Stützpunkte. Ich werde jetzt keinen besonders benennen, aber es gibt mehrere Stützpunkte. Dort trainieren Athleten und die trainieren sozusagen alle dafür, irgendwann für Deutschland starten zu können. Bei der EM, WM und im besten Fall für Olympia. Das heißt, jeder der einzelnen Stützpunkte hat eigentlich das gleiche Ziel. Ich möchte gerne Athleten hervorbringen, die irgendwann mal zu Olympia fahren.
Jo.
So, jetzt gibt es jedes Jahr immer für die U18 und U21 so Ausscheidungsrennen. Ja, das sind dann so Tests, da werden die dann eingeladen, alle müssen 800 Meter schwimmen und 5000 Meter laufen.
Klassischer Kadertest, war schon früher so.
Genau, Kadertest.
Das ist vielleicht genau das Problem. Ne?
So. Und ich war auch an einem dieser Rennen mit zwei Schützlingen von mir, die ich betreut habe, die dort mitmachen durften. Und der Hintergrund ist, man muss Folgendes wissen, die acht Besten dürfen zur EM fahren. So war der Test ausgelegt. Also die acht Besten von allen drei Stützpunkten oder die von den einzelnen Landesverbänden, wer noch einen Athleten hingeschickt hat, die dürfen zur EM fahren. Ja, es geht also nicht darum, ob der Erster oder Achter wird, sondern die acht Besten dürfen fahren. Okay, so viel ist erstmal, muss man dazu wissen. Jetzt gibt es an dem Stützpunkt A, nennen wir ihn mal, den Athleten 1.
Ja.
So, also um keine Klarnamen zu sagen. Ja. Also Stützpunkt A, Athlet 1 und Stützpunkt B, Athlet 2. Richtig?
Ja, also okay. Ich zeichne mal schnell eine Matrix auf und genau. Ich schreibe das mal so mit.
Athlet 1 hat Athlet 2 noch nie geschlagen. Ja, der war bisher immer langsamer. Und es kommt dazu, dass beide ungefähr gleich schnell schwimmen. Und zwar mit Abstand schneller als alle anderen. Mhm. Also die gehen 30 Sekunden vor allen anderen auf die 5-Kilometer-Strecke. Mhm. Jetzt sind es auch noch gute Läufer. Das bedeutet, naja, höchstwahrscheinlich machen die das Ding unter sich aus. Ja, Platz 1 und 2. Mhm. So, Athlet 1 hat aber Athlet 2 noch nie geschlagen. Athlet 1 läuft 4,8 Kilometer hinter Athlet 2. Und zwar direkt dahinter. Also Athlet 2 macht nur das Tempo. Und 200 Meter vor dem Ziel kommt eine Ansage von dem Trainer quer über den Platz, dass er sprinten soll. Also Athlet 1. Mhm. Athlet 1 zieht an Athlet 2 vorbei, also gleich auf. Die sprinten 200 Meter wie verrückt. Und Athlet 1 läuft als erster über die Ziellinie.
Schlägt erstmalig
Athlet 2.
Ja. Ist also besser.
Ist auf dem Papier besser.
Nach DDU-Deutsch ist er dann besser.
Genau.
Ja.
So, und jetzt vermute mal, was passiert.
Naja.
Also man muss dazu sagen, alle Stützpunkttrainer sind da, alle Landestrainer sind da und natürlich potenziell die Athleten, die irgendwann mal richtig gut sind.
Also da du die Geschichte jetzt so en Detail erzählt hast, vermute ich mal, dass der Athlet, der im Sprint den fleißigen Führungsläufer übertäubelt hat, dass der am Ende irgendwo hin darf, zu irgendeinem Wettkampf und der eigentlich bessere physiologisch nicht.
Die Frage ist ja, war das schlau, an dem vorbeizulaufen oder war es nicht schlau?
Naja, für einen selber war es natürlich taktisch klug, 4,8 Kilometer im Windschatten laufen, Tempo machen lassen und dann im Sprint gewinnen.
Okay.
So gewinnst du Olympia.
Würde man jetzt sagen, wenn man rein wissenschaftlich an die Sache rangeht.
Ja.
Jetzt ist es aber so, wir sind alle menschlich und auf dem ganzen Platz haben ungefähr 10 Trainer über den Platz gebrüllt, was das für eine unsportliche Aktion war.
Ja.
10 Trainer aus den Landesverbänden schreien den Trainer von dem Athleten 1 an. Was es soll, und der läuft die ganze Zeit dahinter und jetzt noch vorbeizulaufen, es geht doch hier um nichts und na, jetzt hätte der ruhig den ersten Platz lassen können. Und der Trainer von dem Athleten geht zu seinem Athleten hin und beglückwünscht
ihn. Und feiert ihn für richtig geil den abgezogen.
Genau.
Okay, naja gut, da sieht man gleich auf mehreren Ebenen Probleme. Ja, also wie soll daraus nochmal irgendwann ein Nationalteam werden?
Genau, aber
das ist natürlich dann kaputt.
Aber das wollte ich ja jetzt erzählen.
Ja?
Das darfst du nicht machen.
Nee, okay, also rein wissenschaftlich, wenn du die Zahlen und Daten, Faktenlage checkst, ja, hat er sich so verhalten, der Athlet 2? Ist doch der gewonnen hat am Ende.
Athlet 1.
Ich habe sie verwechselt. Also der im Sprint gewonnen hat, hat sich so taktisch verhalten, dass er maximalen sportlichen Erfolg aus der Situation holt. Für sich persönlich.
Ja.
Ja.
So,
aber du willst also auf den Kontext hinaus.
Genau. Also ich, wenn es mein Schützling gewesen wäre, ja, und ich hätte den jetzt mal verbal geohrfeigt dafür. Ich hätte gesagt, das geht gar nicht.
Ja.
Ich sage, du kannst nicht hier bei so einem Rennen, du gehst jetzt sofort hin und entschuldigst dich. Und du gehst sofort zu dem Trainer von ihm und entschuldigst dich auch. Weil die Idee, die dahinter steckt, ist ja genau das, was du sagst. Das sind die zwei Besten, die wir momentan in Deutschland haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten 10 Jahre immer wieder bei Wettkämpfen zusammen für Deutschland starten, die Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten 10 Jahre in allen Trainingslagern zusammen unterwegs sind und sich gegenseitig motivieren müssen, die ist wahnsinnig hoch. Und Athlet 1 wird von niemandem mehr gemocht.
Hm.
Also das ist der eine Punkt. Keiner will denen mehr helfen.
Es wird auf jeden Fall kein Frodeno-Unger-Dreamteam.
Kannst du
vergessen. Das Ding wirst durch, ja.
Wie soll denn bei einem Weltcup oder besten Fall Olympia, wie soll denn Athlet 2 nochmal so motiviert sein, um Athlet 1 nach vorne zu fahren, weil er die Flasche verliert oder keine Ahnung. Das passieren so viele Dinge, das muss ein Team werden.
Hm.
Und da würde ich sagen, ey, kein Trainer kann den leihen, kein Stützpunkt, Die gehen alle wieder zurück in ihre Landesverbände, erzählen diese Geschichte, das geht runter in die Vereine und alle Triathleten dieser Welt in Deutschland können den nicht leiden. Und der weiß gar nicht warum, weil er hat ja gewonnen.
Hm. Aber
die
Aktion
an sich ist natürlich überhaupt psychologisch, pädagogisch das abgrundtief das Schlimmste, was er hätte machen können.
So wie du es erzählt hast, ist aber der arme Athlet ja nur das ausführende Organ. Genau. Und der Trainer hat den Impuls gegeben und hat eigentlich das Ding verbockt.
Na klar. Was machen wir denn an den Stützpunkten oder als Trainer? Wir züchten die Blumen groß, ja, sage ich mal. Und natürlich, so wie ich da in die Blume reingieße, so wächst sie halt auch. Und wenn ich das natürlich nur so vermittle, dann züchte ich mir auch so eine Athleten. Hm. Also Stützpunkt 1 wird, oder Stützpunkt A, haben wir ja gesagt, wird von niemandem gemocht. Da will keiner hin. Das heißt, der Stützpunkt stirbt irgendwann aus und dann gehen da keine Athleten mehr hin. Und die fahren dann lieber quer durch Deutschland zu einem Stützpunkt, der 700 Kilometer weit weg ist, von ihren Eltern, ja, mit 18 oder 17, 16, von ihren Eltern zu Hause weg und nehmen es in Kauf, dass sie sogar am Wochenende die Eltern nicht besuchen können, während der andere Stützpunkt vielleicht nebenan ist.
Und da sage ich, wäre vielleicht so ein Vorort von Berlin gewesen. Schade.
Ja, und da sage ich, wieso setzt der da solche Trainer hin? Weil die halt irgendwie Trainer A, B, C sind? Oder?
Ja, okay, das ist jetzt natürlich das absolute äußerste Ende vom Coaching, worüber du gerade gesprochen hast. Na, das ist ja ein Extrembeispiel.
Genau,
aber es zeigt wunderbar, worauf es hinauskommt.
Genau. Ne?
Und das ist natürlich auch in den Alltag übernehmbar. Es geht ums große Ganze. Es geht darum, zu steuern oder zu, wie soll man das sagen?
Begleiten, ja.
Zu begleiten, ja. Du hast es vorhin wunderbar gesagt, ja. Das ist so ein bisschen, naja, wir sind ja auch alle nicht mehr die Jüngsten und brauchen ein bisschen Begleitung.
Und du weißt es ja selber, wenn du dich selber coachst, natürlich, du kannst ja nicht erwarten, also der Trainer ist ja immer experimentierfreudig. Der sieht, okay, gut, die 30-15 Intervalle, die verkraftet ja nicht so gut, mache ich mal 30-30. Ja, oder andere Sachen. Oder immer, wenn der schlecht schläft, hat er keinen Bock, 10x200 zu rennen, läuft er immer nur 6, dann mache ich das nicht mehr. Das sehe ich als neutrale Person, der sich das große Ganze anguckt. Das siehst du ja selber nicht, weil du musst ja nur dir selber eine Rechenschaft abgeben.
Ja.
Und du findest selber immer Gründe, warum du das nicht gemacht hast und bist dir selber nie sauer. Ja, du sagst immer, naja, jetzt habe ich aber auch schlecht gegessen. Ja, die rohen Zwiebeln und dann habe ich auch noch schlecht geschlafen und Stress auf Arbeit habe ich auch. Da sind 6x200 schon in Ordnung. Aber wenn du das mir erklären müsstest als extern, mir ist es egal, ob du schlecht geschlafen hast, sage ich jetzt mal. Und du sagst, naja, ich habe aber auch, und die Katze ist auch, der geht's auch nicht so gut. Dann würde ich sagen, ja, aber du hättest noch 2 laufen können. Und dann sagst du, ja, eigentlich hast du recht.
Aber es war schon dunkel und wir haben Schmuddelwetter draußen.
Und die 2 sind halt entscheidend, ja, nicht die ersten 6.
Ja, ja. Ne? Okay, gut, das heißt aber, du musst den ganzen Background von deinen Athleten ja auch erstmal kennenlernen. Du musst es ja erstmal, zieht ja einen Rattenschwanz nach sich. Also nehmen wir mal an, du hast einen neuen Interessenten. Ja, also es meldet sich jemand und sagt, Marcel, habe gehört, du bist der erfolgreichste Coach und für meinen Fall, sagen wir mal knapp 44 und so mit sportlichem Hintergrund, immer mal ein bisschen aktiv, Stunde am Tag Zeit, ich will bei dir trainieren. Wie gehst du jetzt an die Sache ran? Gibt's erstmal einen Fragenkatalog?
Ja, also ich würde erstmal dir eine E-Mail schreiben, falls du per E-Mail mit mir Kontakt aufgenommen hast.
Oder würde ich wahrscheinlich, ja. info@mochtrunk.de.
Genau.
Kannst du nachher nochmal buchstabieren.
Dann würde ich sagen, so pass auf, schreib dir mir für das nächste Telefonat folgende Dinge auf. Was sind deine Ziele? Wo kommst du her? Was sind deine Baustellen?
Ja.
Welche Trainingsbedingungen hast du zur Verfügung? Wie bist du familiär aufgestellt? Was hast du für Verpflichtungen? Was hast du gerne? Gibt es Hobbys, die du integrieren möchtest? Gibt es Tage, wo du nicht trainieren willst? So, und dann schreiben die erstmal alles auf und dann wird auch relativ klar, okay, der Athlet kann 10 Stunden trainieren oder 14 Stunden trainieren. Dann schreibt er mir noch auf, was er bisher trainiert hat oder fügt mich bei Training Peaks schon als Trainer hinzu und ich kann die letzten Jahre alle einsehen. Und dann machen wir ein Anamnesegespräch, das dauert ungefähr eine Stunde per Telefon, wo ich dann mir alles aufschreibe, ne? Ist er verheiratet? Ja, nein. Hat er Kinder? Leben die getrennt? Macht er Wochen?
Legst eine schöne Akte an.
Genau.
Ja.
Eine richtig schöne
Akte. Nee, du musst ja alles wissen, ja. Genau. So wie du es gerade beschrieben hast, ja. Dann, bis hin zur Katze.
Genau. Und dann weiß ich, okay, es gibt Läufe, die macht er mit Hund.
Ja.
Ja, da lässt er sich ziehen, da ist er dann ein bisschen schneller. Und dann gibt es wieder Läufe, die macht er gerne mit, weiß ich nicht, mit einem Bekannten. Und der ist halt viel langsamer und die möchte er aber integrieren.
Ja.
Und dann legen wir, dann würde ich ihn erstmal sagen, was er in den letzten Jahren gemacht hat, wo ich da das Potenzial sehe. Und dann würden wir anfangen.
Ja.
Und dann gibt es bei mir sogenannte Trainer-Talks. Also die Athleten haben immer die Möglichkeit, jede Woche 15 Minuten so einen Slot zu buchen, wo sie genau wissen, wo sie mich erreichen. Und wenn sie mehr zu erzählen haben oder wir haben Redebedarf, dann buchen sie sich 2 Slots, sodass ich jede Woche mit allen Athleten einmal telefoniere.
Ja.
Und eigentlich ist das Coaching, es beginnt damit, ja, mit dem Telefonieren, mit der Kommunikation. Das ist halt für mich das Allerwichtigste.
Ja. Also es ist nicht der schnöde Trainingsplan.
Nein.
Der ist, ich meine, klar, also diese Einstrukturierung mit Base, Build, Peak oder wie auch immer du es nennst. Ja, wir haben früher im Studium haben wir es anders gelernt.
Ja.
Ja, eine Grundlagenphase, eine Aufbauphase ist ja ungefähr dasselbe, nur in Deutsch. Ne? Aber das Prinzip hat sich eigentlich wenig geändert.
Genau.
Ne? Du musst jetzt die Voraussetzungen schaffen. Jetzt ist Winter.
Ja.
Jetzt musst du den, im Winter wird der Renner gemacht, hieß es früher, ne?
Ja, richtig.
Ja,
richtig.
Und dann musst du jetzt
gemeint,
mal ran.
Anders gemeint damals, aber die Idee ist genau das Gleiche. Das
ja.
Ist bei mir auch so. Aber vielleicht nochmal abschließend zu der Saisonpause. Also ich finde, jeder Breitensportathlet soll ruhig eine Saisonpause machen.
Ja.
Weil die brauchen die alle für den Kopf. Und wir sind nochmal ganz ehrlich, Triathlon, wir wären ja Sozialkrüppel.
Das ist
ja,
richtig.
Wir sind ja
also werden keine, oder sind.
Also keiner nimmt mehr am Sozialleben. Ja, keiner war mehr in Kinos, keiner trifft Freunde, keiner war mal irgendwo ein Bier trinken und nutzt die 4 Wochen und trefft euch mit allen möglichen Leuten, damit die überhaupt noch Kontakt zu euch halten wollen. Ja, weil sonst sind wir irgendwann alleine unterwegs.
Nee, ich bin auch absolut pro Saisonpause. Ich habe das früher auch zelebriert. Da war tatsächlich das Rennrad bis zum ersten Trainingslager im Frühjahr unbenutzt. Das war vielleicht ein bisschen zu lang. Ja, im Zeitalter von Smart Trainer und Swift ist das jetzt komplett anders.
Okay, ja, jetzt, du hast wahrscheinlich noch die Riegel vom Wettkampf oben drauf gehabt, oder?
Teilweise. Ja. Wir haben schön mit Tesaband draufgeklebt. Ey, diese ganze, ich hätte beinahe ein komisches Wort benutzt, aber den ganzen Mist habe ich mitgemacht. Natürlich, selbstverständlich. Das war halt 2005, 2006, war das so Standard.
Ja.
Ne? Also manche haben sich einen Maßriegel draufgeklebt, hatten lange Haare. Will dazu ja nichts weiter sagen. Aber Saisonpause war halt so. Das Fahrrad stand in der Ecke. Es hieß quasi sportlich betätigen, ja, aber jetzt nicht planmäßig. Und irgendwann hat man dann angefangen, schwimmen vielleicht oder ein bisschen laufen. Radfahren kam bei mir ganz am Ende. Das hat sich aber tatsächlich mit den letzten Jahren komplett gewandelt, weil das Fahrrad im Prinzip mit diesen Smart-Möglichkeiten und mit dem Trainieren zu Hause, auch in der dunklen Jahreszeit, ist eigentlich die Allzweckwaffe. Ja. Und damit kannst du ja eigentlich vorbereitend alles trainieren, ne?
Genau. Ja, also man muss dazu sagen, wir hatten früher klassische Winter. Ne?
Ja, da also war halt draußen, kein Radfahren.
Genau, da ist also, draußen keiner gefahren.
Die Harten sind einmal in der Woche am Sonntag draußen gefahren mit dem Winterrad. Ne?
Genau.
Grüße gehen raus an Madu, Matthias Dunse, der hat ein Winterrad mit Starrnarbe, Schutzbleche dran, Fanglappen, alles, picobello.
Sehr gut.
Und der ist halt einmal der Woche mit Starrnarbe seine 4-5 Stunden draußen durch den Winter gefahren. Kam für mich absolut nicht in Frage.
Plastiktüten in den Schuhen und so.
Selbstverständlich. Ja. Socke, Plastiktüte, Socke, dicker ja. Schuh. Überschuh.
Genau. Ja. Ja. Aber dadurch, dass halt, es ja kein Winter mehr gibt, ja, durch diese Smart-Rollen oder
ja.
Die Profis, die dann halt im Bahrain sind und in Amerika, die haben ja kein Winter mehr und dadurch können die halt auch Radfahren.
Ja, ja und mir tut es auch gut, muss ich sagen. Also ich habe seit ein paar Jahren habe ich ja auch Smart-Rolle und benutze sowas wie Swift oder ähnliche Programme, ist ja völlig egal, gibt verschiedene Anbieter. Und da kannst du halt punktgenau das machen, was dein Trainer reingeschrieben hat.
Ja, aber das Wichtige war punktgenau.
Punktgenau, ja. Das konnte man sonst nicht.
Nützt nichts, wenn du 4 Minuten Intervalle fährst, weil irgendeiner gesagt hat, man fährt 4 Minuten Intervalle und du fährst sie zu schnell oder zu hart.
Ja.
Das ist toll, dass du das kannst, aber das willst du vielleicht nicht machen, gerade trainieren, weil wenn du ein Stoffwechseltraining machst, nützt dir ja ein Laktattraining nichts oder ja, ein Laktatverträglichkeitstraining.
Dazu müsstest du aber auch erstmal deine Athleten durchleuchten.
Genau.
Machst du Tests?
Ja.
Logisch.
Ja. Also ich arbeite mit Bestzeit zusammen.
Ja.
Und die machen halt diese Sweat Pack, also einen Schweißtest, ne? Gucken, was die sozusagen an Natrium verlieren zusätzlich, was man dann in der Fülling- und Pacing-Strategie bei den Wettkämpfen benutzen muss oder im Training. Das ist sehr hilfreich. Also es hat mir einiges erleichtert, ja, und macht auch, also leuchtet mir auch ein als Trainer, dass man da viel mehr drauf achten muss. Das war ein absoluter Mehrwert für mich. Und die machen halt die Insight-Analysen, ja, die ist ja, die bekannt sind. Ne? Fahren die Insight-Protokolle, dann fahren die Athleten ihre Tests zu Hause auf der Rolle, dann wird es hochgeladen in die App und dann kriegen die halt über die App die Auswertung. Ich gucke mir die an.
Insight-Analyse ist für dich quasi und so ein Testprotokoll?
Genau, ist der Anbieter. Also Insight ist der Anbieter und die fahren halt ein bekanntes Testprotokoll.
Okay. Ich habe mal aufgeschnappt, du hast es vorhin auch im Vorgespräch gesagt, ist eigentlich völlig egal, welchen Test man macht. Sinnvoll wäre aber immer den gleichen zu machen, um eine Entwicklung zu sehen.
Ja, also genau, da hatten wir aber ein anderes Thema. Da hatten wir das Thema, wie kann man einen Sportler überhaupt erstmal einschätzen.
Genau.
Ne, darum, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würd ich mir schon wünschen, dass die halt immer diese Insight-Protokolle fahren.
Wie gehen die genau, um mal den Hörer mitzunehmen? Was musst du machen?
Na, diese Insight-Protokolle auf dem Rad, also es ist sehr unterschiedlich, gibt es verschiedene, aber der Klassiker ist halt mit diesem Sprint aus dem Stand, Maximalsprints, immer mit 2 Minuten stillstehen und dann kommt halt 8 Minuten All-Out und dann nochmal 6 Minuten und 2 Minuten oder so.
Okay. Ja,
mit einem gewissen Zeitraum dazwischen, wo die locker fahren.
Wie läuft es in der Praxis? Also
gibt es halt in der Variante, dass man 2 Tests macht an 2 verschiedenen Tagen oder alles in einem.
Kriege ich dann das irgendwie ins Trainingspeak geladen und dann kommt das Protokoll auf Swift und da fahre ich das? Oder?
Genau. Ja. Also du kriegst es über die App auf deine Garmin oder was auch immer.
Oder sonst da was. Ja. Irgendwie kriege ich das Ding vorprogrammiert drauf.
Genau, und darüber fährt es dann über Swift, musst halt nur den ERG-Modus ausschalten. Weil der funktioniert ja dann nicht, weil du sollst ja real fahren. Und dann muss alles gekoppelt sein und alles kalibriert. Das ist das Allerwichtigste. Ja, dass es alles genau ist. Und man muss das Protokoll genau einhalten. Ne? Also das Wichtigste ist wirklich, wenn da steht maximaler Sprint, 20 Sekunden, danach 2 Minuten Stillstand, dann sollst du halt nicht kurbeln, sondern stillstehen.
Ja.
Und das klappt wunderbar.
Okay. So, und daraus kriegst du dann deine wesentlichen Erkenntnisse, das mit dem Sweatpack da, das machst du bestimmt. Also wird ja Sinn machen, das auch später zu machen,
ja, okay.
Richtung Wettkampfsaison.
Ja, und es ist ja auch unterschiedlich, ja. Also wenn die jetzt im Bahrain sind, müssten die eigentlich, die Profis sind, machen die wahrscheinlich auch alle, dort nochmal vor Ort einen Test machen.
Aber du musst es doch einschicken erstmal, ne?
Ja,
schwitzen,
aber,
einschicken.
Gut, aber ein Profi ist ja nicht erst 2 Tage vorm Rennen da.
Naja, gut, ja. Naja, manche so. Es ist halt nicht allen immer also alles möglich, aber genau. Du redest
der Unterschied,
halt vom Idealszenario.
Genau. Also der Unterschied zwischen einem Breitensportler und einem Profisportler ist eigentlich nur, wie engmaschig ich jemanden kontrolliere.
Ja, also da schnappen wir ja auch allerhand auf von den Norwegern, dass die halt wirklich ja alles machen. Ja. Alles, was man irgendwie messen kann heutzutage, wird da gemessen. Und dann musst du halt aus dem ganzen Datensalat jemanden haben, der da was erkennt.
Genau.
Ja, und dass es irgendwie funktioniert, finde ich, sieht man im Rückblick nochmal ganz besonders. Der Ironman Cozumel war ja dieses Jahr schon wieder. Der Sieger, Dietliff, ist knapp unter 3 Stunden den Marathon gelaufen. Jetzt gucke ich in ein Jahr zurück. Da hat ein Blumenfeld dort gewonnen und ist die gleiche Radzeit gefahren. Ich weiß nicht genau, wie die Bedingungen waren. Ich war ja nicht vor Ort. Ne? Ist aber den Marathon in 2:35 gelaufen. Der hatte offensichtlich mit der schwülen Hitze keinerlei Probleme. Und das kann man wahrscheinlich dann auf sein Know-how, sein erworbenes Testwissen und das Umfeld schieben. Nicht zuletzt auf seinen Coach, der da wahrscheinlich die richtigen Schritte eingeleitet hat. Anders geht's nicht.
Ja, ja.
Egal, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben.
Ja, so Ferndiagnosen ist immer schwer. Wer weiß, was da war.
Aber dafür sind wir bekannt.
Und ja, und welche Zeit hatte denn der Zweite? War der eine Minute hinter ihm oder war der vielleicht 20 Minuten hinter ihm? Da würde ich auch nicht 2,35 laufen. Also es bringt.
Naja, es waren dann am Ende noch 3 Minuten, aber es wurde schon rasant weniger. Aber
ey. Genau, aber vielleicht hat er das auch kontrolliert gemacht. Also solange man die Athleten nicht selber fragt, würde ich da wirklich ungern Ferndiagnosen geben.
Ich meine nur, war ein Beispiel.
Von der Idee her weiß ich, was du meinst, ja. Ne? Aber jetzt kennen wir alle diesen Markus Dietlev nicht. Wer weiß, vielleicht hat er auch war zwischendurch auch 20 Minuten auf Toilette. Wir wissen es nicht.
Naja, das hätten die Splitzeiten schon verraten. Also das war er nicht. Aber wie auch immer.
20 Mal eine Minute auf Toilette.
jede Runde. Immer kurz vor der Zeitmessung. Ja, genau. Alright, gut. Marcel, jetzt muss ich mal den Bogen kriegen. Wir haben ja hier eine ganze Menge Hörer aus der Region. Berlin, Brandenburg, Sachsen, Leipzig, Altmark und so weiter. Wir sind im Osten verankert. Hast du irgendein Gimmick, was du unseren Hörern mal so mitschmeißen kannst? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt so 2, 3 Hörer da draußen, die Bock haben auf Coaching. Jetzt muss ich dir was aus dem Kreuz leiern. Kannst du ein Angebot machen?
Warte mal, ich schalte mich mal ein. Ich hoffe, man hört mich, ja. Ich habe gerade zugehört und überlegt, Aloha Kalle, Podcast-Hörer, sollten die erfolgreichsten Athleten sein bei Volkstriathlon, Veranstaltungen, Ironmans. Wie machen wir das?
Da komme ich jetzt ins Spiel. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Okay.
Du musst dir was einfallen lassen und du musst halt uns immer sagen.
So aus der Kalten.
Darfst du pädagogisch sagen.
Pädagogisch.
Also, wann müssen wir denn anfangen allgemein?
Pädagogisch wäre jetzt, da müsste man ja, dann würde ich jetzt mal einen Anker setzen und sagen, wer mir innerhalb von 72 Stunden eine E-Mail schreibt mit dem Stichwort Aloha.
Ja. Passend.
Passend, ja. Aloha kriegt von mir die 12 Monate Trainingsplan kriegt er 1 Monat geschenkt.
Okay, also 12 Monate für 11 Monate, so als kleinen Teaser und Stichwort Aloha. Sag deine E-Mail-Adresse nochmal so, dass man sie auch wirklich eintippen kann. Info@ ist richtig,
ja? Info@ ist schon mal einfach, ne? Und dann die Buchstaben M-O.
Für Marcel Obersteller.
Richtig. Und dann TRNG.
TRNG für Training.
Genau, abkürzung Training und dann .de. Ja, das ist ja das kann Zeit mit Hashtags und so, muss man.
Ja, nee, ich finde deinen Markenauftritt ja wirklich auch geil, muss ich sagen. Ich verfolge dir auf sämtlichen Kanälen. Es gibt ja auch geile Klamotte und alles drum und dran, aber das kann sich jeder selber angucken. Mutring.
Genau.
Mutren. Werden wir auch nochmal irgendwie mit reinschreiben. Okay, also ich finde jetzt eine geile Action, also ohne dass das jetzt großartig geplant ist, ist es auf jeden Fall, finde ich, ein kleiner Mehrwert. Und noch eine Idee an die Schnittstelle, die Micha gerade reingeworfen hat.
Achso, übrigens, apropos Gimmick, ne? Wer sich zum 1.12. startet, der kriegt ja sogar dieses Jahr noch das Weihnachtsgeschenk.
Bei dir gibt es Weihnachtsgeschenke?
Ja, ja, klar.
Du bist ja gelernter Papa, ne? Ja, aber das lässt du auch ins Coaching einfließen, finde ich super.
Wobei, jetzt wissen es meine Athleten, dass sie ein Weihnachtsgeschenk kriegen.
Die hören das nicht.
Ja.
Also bitte abschalten. Ja. So, aber zurückspulen und abschalten. Nee, geht jetzt nicht mehr. Pass auf, ich hatte noch eine kleine Idee. Du musst mal sagen, ob das irgendwie realistisch ist. Können wir nicht, sagen wir mal, für die ersten 12 Wochen... ab Dezember mal so einen kleinen Praxistipp für die Hörer geben. Dass wir irgendwie sagen, erste Woche machst du das, zweite Woche machst du das, dritte Woche machst du das. Einfach nur grob. Weil wir wissen ja, das Coaching beinhaltet viel mehr, vor allem das Gesamtbild, das Pädagogische. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf den gängigen Standard gehen, so ein Raster kann man ja schon mal irgendwie einwerfen.
Ja. Also die Kerneinheiten sind ja eigentlich fast identisch. Man könnte, sagen wir mal, immer montags einen 20-minütigen Teaser machen mit: in dieser Woche kommen folgende Kerneinheiten auf dich zu. Achte darauf, dass du Einheit 1 und 3 nicht tauscht und Ja. Mische dir die Einheiten in deine Tage, so wie sie laufen.
Ja. Und was die und besonders, schön. Was die wichtigen Punkte genau. sind.
Das kann man machen.
Weil ich bin ja ein Freund davon, ich kürze gern.
bei mir relativ schwer, weil meine sind schon aufs Minimalste immer gekürzt.
Okay.
Ich sage immer, ich schreibe dann immer nur rein, wenn du Lust hast, kannst du auch noch eine Stunde dranhängen.
Okay. Marcel, ganz offen, wie weit komme ich mit 7 Stunden Training die Woche?
Also dadurch, dass du ja so eine super sportliche Vergangenheit hast, kommst du wahrscheinlich noch in der AK, Deutsche Meisterschaft, AK, wahrscheinlich aufs Treppchen, Kurzdistanz.
Okay. Naja, also du meinst auch in meinem fortgeschrittenen Alter ja. ist noch nicht alles zu spät. Wie werde ich im Laufen schneller?
Dann müsstest du mir von den 7 Stunden wahrscheinlich 5 geben.
Also,
aber die Sache ist, du warst doch schon mal richtig schnell.
Ja, nicht so richtig. Also ich bin nicht so endschnell im Laufen, muss ich sagen. Also da fehlt so wahrscheinlich, also, selbstkritisch betrachtet, fehlt ein bisschen Stabi, fehlt ein bisschen Koordination. Ja. Und das wird einfach nicht unter 35 auf 10.
Aber, also das ist jetzt aber Meckern auf hohem Niveau.
Also, ja. Also bitte, alle, die uns bis hierhin folgen konnten, was heute sicherlich ein bisschen holprig ist, aber ich finde es durchaus sehr, sehr spannend. Schreibt uns mal kurzes Feedback, Instagram, sonst was, ihr findet uns. Wöchentlich einen kleinen Teaser, aber wir begrenzen das wirklich. Das können wir nur so in der Anfangsphase jetzt machen, sonst wird das ja zu detailliert. Das wird ja dann individuell. Ja, ja. Training ist ja immer eine sehr, sehr individuelle Sache. Und was wir heute über Coaching gehört haben, ist ja dann tatsächlich sowas wie betreutes Wohnen. Das ja. nimmt ja Dimensionen an. Also einen kleinen Anfangsteaser. Finde ich einen Plan. Alles klar. Und ich wiederhole nochmal, dein Angebot gibt einen Monat umsonst, wer jetzt ins Coaching einsteigt. Bei Marcel Oberstaller Training. info@mutzrich.de. Und Stichwort Aloha. Nicht vergessen.
Ich schreibe das nochmal in die Shownotes.
Ja, Micha schreibt das da rein. Das finde ich gut. Und da kann man ja auch eine E-Mail-Adresse mit reinpinseln. Okay. Und ich überlege mir mal ganz genau, ob ich dir mein ganzes Privatleben teilen möchte. Oder ob ich lieber Self-Coaching mache.
Okay, mach. Was denn Angst? Du hast vor der eine Stunde Stabi, die du noch machen musst.
Wahrscheinlich ist das der Knackpunkt des Trainingsplans, ja. Die zusätzliche Stunde Stabi. So sieht's aus. Ey, aber ansonsten, cooler Einblick ins Coaching, mal aus deiner Perspektive. Denn was da alles dranhängt, kann sich, glaube ich, der normale Trainingsmensch, Sportler gar nicht vorstellen. Aber so ist das eben, ne? Es ist nicht nur Blaupause, Trainingsplan und dann geht's los, sondern jedes Mal nachsteuern, fummeln, sprechen, Kommunikation. Eigentlich bist du Kommunikationsmanager.
Genau.
Du sagst jetzt zu allem ja, finde ich super.
Ja, du, das A und O ist die Kommunikation. Ja, und die Sprache.
Ja.
Warum werden Athleten nicht schneller? Na, weil der Trainer die falsche Sprache benutzt. Und damit meine ich jetzt nicht Deutsch, Englisch, irgendwas.
Ja.
Wenn jemand visuell eingestellter Mensch ist und ich benutze nur akustische Wörter, dann kommt es nicht an. Und genauso andersrum. Ja, wenn jemand ein Gefühlsmensch ist und ich benutze immer nur visuelle Wörter und sage, ja, schreib mir mal eine E-Mail und das sehe ich anders, dann kommt es nicht an, dann lernt er nicht. Aber das muss man halt rausfinden im Gespräch, wie derjenige spricht, ja.
Alright, auf dass wir es rausfinden. Reicht für heute, würde ich sagen. Und dann werden wir uns relativ bald mit ein paar kleinen Trainingstipps hören. Finde ich sehr, sehr spannend. So machen wir es. Na dann, in diesem Sinne, Aloha und bis bald.